NDR Info. Themen des Tages.
Wir werden, wenn wir das hier gemeinsam beschließen könnten, in der nächsten Woche nicht nur für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes, nicht nur für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft, sondern auch für den Klimaschutz einen so großen Sprung nach vorn machen können, der alles in den Schatten stellt, was in den letzten 3 Jahren möglich wurde.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum die Gespräche zwischen uns und Ihnen gerade so laufen, wie sie laufen, dann sagen wir Ihnen, weil wir uns nicht auf Ihr Wort verlassen, sondern weil wir nur über das entscheiden werden, was im Grundgesetz steht an der Stelle. Wir prüfen den Gesetzestext an jeder Stelle.
Wir dürfen uns doch von der Aufgabe nicht befreien, Europas Schicksal jetzt auch stärker in Europas Hände zu nehmen. Und da kommt auf Deutschland eine Führungsrolle zu, und die müssen wir ausfüllen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ja, Friedrich Merz eben gehört in der Debatte heute mit Grünen Fraktionschefin Dröge und dem SPD-Vorsitzenden Klingbeil. Er ist nur noch einige Schritte vom Kanzleramt entfernt und sein Weg dorthin war lang. Als deutlich stärkste Kraft feierten CDU-CSU nach der Bundestagswahl einen Sieg. Doch seitdem müssen Merz und die Union Kompromisse eingehen. Mit der SPD hohe neue Schulden, mit den Grünen mehr Klimaschutz, damit eine Zweidrittelmehrheit für die Finanzvorhaben zustande kommt. Scheitert das, muss sich Merz im neuen Bundestag auf die Linke stützen. Dann ist auch noch der Bundesrat am Zug, wo Markus Söders Koalitionspartner in Bayern bockt. Auf all das und zuerst natürlich auf den Tag im Bundestag blicken wir jetzt in den Themen des Tages. Ich bin Markus Schubert, guten Tag. Sondersitzung des Bundestages. Ob dieser Bundestag, der bald auseinandertritt und den neu gewählten Abgeordneten Platz macht, überhaupt noch solche weitreichenden Beschlüsse treffen darf, dazu wird das Bundesverfassungsgericht sich noch äußern. Heute aber erste Lesung der großen Finanzpakete, mit denen CDU, CSU und SPD Sicherheit und Infrastruktur, Schulden finanzieren und im Haushalt so Luft für andere Ausgaben schaffen wollen. Eine Grundgesetzänderung bei der Schuldenbremse und für ein neues Sondervermögen sind der gewählte Weg dazu. Und über die Debatte heute habe ich mit Jan Zimmermann im Hauptstadtstudio gesprochen. Wie hat Friedrich Merz die Dringlichkeit hergeleitet? Wie hat er heute begründet, warum der alte Bundestag jetzt über 2 Finanzpakete mit solcher Tragweite beschließen soll?
Er betonte, dass er in einer früheren Rede, in einem Beitrag, eine Reform der Schuldenbremse nie kategorisch ausgeschlossen habe, wenn es denn unbedingt sein müsse. Und jetzt müsse es eben sein. Er sprach von einer besorgniserregenden Sicherheitslage. Er blickt dabei natürlich vor allem in die USA. Und die Lage sei heute eine ganz andere als noch vor wenigen Wochen, sagt Merz. Und deshalb sei es jetzt und nicht erst in einer Woche oder später wichtig, dass der Bundestag über das Finanzpaket entscheidet. Er spricht von einer umfassenden Reformagenda, die jetzt kommen müsse. Deutschland müsse nicht nur in Sachen Verteidigung und Sicherheit, sondern auch in der Wirtschaft und beim Thema Wettbewerbsfähigkeit stark werden. Sonst seien Sicherheit, Freiheit, Wohlstand und soziale Sicherheit bedroht.
Wie hat er um die Grünen geworben auf offener Bühne, während Union und SPD und Grüne ja seit Wochenbeginn auch hinter verschlossenen Türen verhandeln?
Richtig, und es wird ja auch weiter verhandelt hinter verschlossenen Türen. Und deshalb wirkte es schon etwas überraschend, dass Merz im Bundestag im Plenum versprach, 50 Milliarden aus dem geplanten 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Klimaschutzprojekte zur Verfügung zu stellen. Das ist sein Plan. Und da wirkten auch die Grünen etwas überrascht. Er sprach auch über die Herausforderungen beim Klimaschutz. Das sei alles wichtig. Und unterm Strich waren das natürlich deutliche Signale an die Grünen, um deren Zustimmung er eben wirbt.
Wie hat Katharina Dröge reagiert? Steht da vielleicht der Wahlkämpfer Merz mit seinen Ansagen von vor einigen Wochen dem designierten Kanzler Merz bei solchen Annäherungsversuchen im Weg?
So kann man das sehen. Also Fraktionschefin Dröge machte Merz schwere Vorwürfe. Vorwürfe in der Sache. Eine Reform der Schuldenbremse wäre vor der Bundestagswahl schon möglich gewesen. Das hatten die Grünen ja damals mehrmals vorgeschlagen. Union und Merz hätten aus Wahltaktik und Kalkül blockiert, so dröge. Und sie machte Vorwürfe auf der persönlichen Ebene. Er sei eben nicht immer ehrlich und die Grünen könnten sich auf sein Wort nicht verlassen. Es gab dann auch noch mal eine Ansage von der Co-Fraktionschefin Hasselmann bezüglich dieses Versprechens, 50 Milliarden für Klimaschutzprojekte. Solche Lösungsvorschläge sollte man nicht im Bundestag im Plenum machen, sondern eben eher in vertraulichen Gesprächen. Also das war auch eine klare Ansage.
Tja, was wird nun? Keine Zweidrittelmehrheit nach der ersten Lesung in Sicht oder jedenfalls nicht greifbar? Wo und wie lange wird nun weiter verhandelt in den Ausschüssen und anderswo?
Also der Gesetzentwurf von Union und SPD geht jetzt in den Haushaltsausschuss. Da wird natürlich weiter beraten, aber vor allem auch weiterhin auf Spitzenebene zwischen CDU, CSU, SPD und Grünen hinter verschlossenen Türen. Diese Gespräche gehen ja weiter und bis Dienstag, da ist dann die finale Abstimmung, ist noch ein bisschen, wenn auch nicht viel, aber ein bisschen Zeit.
Wer will eigentlich diese beiden Schuldenpakete jetzt noch zwingend verklammern? Also Sicherheit ohne Schuldenbremse plus Sondervermögen für Investitionen. Gäbe es nicht vielleicht auch andere Mehrheiten, wenn man die beiden Abstimmungen auf Bundestag alt und neu verteilt?
Ja, man könnte das trennen. Also beim Lockern der Schuldenbremse für Verteidigung und Sicherheit, da sind die Parteien, also CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP ja auch gar nicht so weit auseinander. Da würde man einen Weg finden. Anders ist das aber bei dem geplanten Sondervermögen von 500 Milliarden Euro. Hier glauben Grüne und FDP, gehe es vor allem darum, Wahlgeschenke zu finanzieren. Die Mütterrente zum Beispiel, die Steuererleichterungen in der Gastronomie. Und da will man eben nicht mithelfen. Aber Union und SPD, vor allem die Sozialdemokraten, halten daran fest, beide Teile, also das Lockern der Schuldenbremse und das Sondervermögen, das gehört zusammen und daran halten sie fest. Und Merz sprach im Bundestag ja von einer Reformagenda und deshalb bräuchte es auch beide Teile. Auch Klingbeil, der SPD-Chef, sagte, Deutschland müsse ein starkes Land bleiben und das geht nicht nur mit Investitionen in die Bundeswehr und Sicherheit, sondern auch mit Investitionen in die Infrastruktur. Das eine werde es ohne das andere nicht geben, betonte Klingbeil.
Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann.
NDR Info. Die Meinung.
Wo stehen wir nach der ersten von zwei Sondersitzungen des alten Bundestages? Auf dem Weg zu einer auskömmlichen Finanzierung der Verteidigung, bei der künftigen Finanzierung von Investitionen in die Infrastruktur, bei einer finanziellen Grundlage also für das Regieren in den kommenden 4 Jahren und damit auch bei der Bildung einer neuen Regierung mit einem Programm. Ist der alte Bundestag seit heute auf dem richtigen Weg? Der Kommentar von Philipp Eckstein.
Was im Bundestag heute angestoßen wurde, ist nicht okay. Es steht dem alten Parlament schlicht nicht zu, noch so weitreichende Entscheidungen zu treffen. Bereits mit der Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens und es geht um mehrere Änderungen des Grundgesetzes und gigantische Summen ist ein Schaden entstanden, Vertrauen beschädigt worden. Noch ist es aber nicht zu spät, damit Schluss zu machen. Am 23. Februar haben die Bürgerinnen und Bürger einen neuen Bundestag gewählt. 50 Millionen Menschen haben ihren Willen kundgetan. Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als bei der letzten Bundestagswahl. Die Mehrheiten sind jetzt andere. Es gehört zu den demokratischen Grundsätzen, dass nach einer Wahl eine geordnete Machtübergabe stattfindet. Das heißt, ja, es gibt eine Übergangszeit, aber die dient nicht dazu, noch schnell Fakten zu schaffen, weil einem das Wahlergebnis nicht passt. Juristisch, und auch das wird noch zu klären sein, mag das Vorgehen rechtens sein. Aber nur weil es im Grundgesetz möglicherweise eine Art Regelungslücke gibt, ändert das nichts daran, dass hier leichtfertig gegen das demokratische Einmaleins verstoßen wird. Viele Wählerinnen und Wähler dürfte das irritieren. Begründet wird das Vorgehen mit der großen Eilbedürftigkeit. Aber dieses Argument, und das wurde auch bei der Debatte deutlich, ist vorgeschoben. CDU, CSU und SPD wollen künftig koalieren. Und sie planen die neuen Schulden bereits jetzt dafür ein, auch teure Wahlversprechen umzusetzen. Die Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung, vieles davon ist auf Jahre angelegt. Nichts davon muss genau jetzt sofort in einem so hektisch chaotischen und auch fehleranfälligen Verfahren beschlossen werden, in dem vor allem auch Friedrich Merz, der ja Kanzler werden will, kein gutes Bild abgibt. Und nur um es einmal klar zu sagen, der neu gewählte Bundestag könnte auch früher die Arbeit aufnehmen, wenn man ihn nur lässt. Der 25. März ist der spätmöglichste Starttermin. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas könnte ihn früher einberufen und sollte das auch tun. Und dann könnten die neuen Abgeordneten loslegen und sie sollten sofort die aktuelle Dynamik nutzen. Denn endlich wird mit der notwendigen Dringlichkeit darüber gesprochen, dass Deutschland gerade jetzt natürlich viel mehr Geld ausgeben muss, um die Infrastruktur zu sanieren, die Verteidigungsfähigkeit zu verbessern und die Ukraine stärker zu unterstützen. Dafür gibt es Mehrheiten, auch im neuen Parlament. Man muss sie nur suchen. Konkret bedeutet das, die Union wird endlich auch mit der Linken sprechen müssen. Und gemeinsam können dann CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke die Schuldenbremse reformieren. Man könnte auch sagen, abräumen. Und das wäre okay.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein in den NDR-Info-Themen des Tages. Als CSU-Chef ist Berlin gerade die große Bühne für Markus Söder. In den Sondierungen stand er neben CDU-Chef Merz und der Doppelspitze der SPD. Ab heute Abend laufen die Fäden in den Arbeitsgruppen der Koalitionsverhandlungen, auch bei ihm zusammen. An Bayern soll niemand in Berlin mehr vorbeikommen. In Bayern aber steht Söders Koalitionspartner quer im Stall. Die Freien Wähler wollen die großen Schuldenpakete stoppen, indem sie die bayerische Staatsregierung zur Enthaltung im Bundesrat zwingen. Hintergründe von Astrid Halder.
Mit dem Einzug in den Bundestag sind die Freien Wähler zwar krachend gescheitert, dass die Partei von Hubert Aiwanger jetzt aber bundespolitische Aufmerksamkeit bekommt, dürfte für den Parteichef eine Genugtuung sein. Er wirkt zumindest bestens gelaunt, als er gestern am späten Nachmittag vor Journalisten sein Nein zur Lockerung der Schuldenbremse erklärt.
Wenn wir uns Richtung 1 Billion Euro verschulden in den nächsten Jahren, dann wird das auch der Wirtschaft schaden und am Ende auch der Stabilität Europas und des Euros schaden. Wir wollen, dass unsere Wirtschaft wieder leistungsfähiger wird, aber wir sagen ganz klar vorneweg, die Schuldenbremse muss beibehalten werden. Sie ist der Garant dafür, dass Reformdruck aufrechterhalten wird.
Für die Aufrüstung der Bundeswehr hat die Partei eigene Pläne, nämlich ein milliardenschweres Sondervermögen. Der bayerische Freie Wähler-Fraktionschef Florian Streibel nennt bei dem Pressetermin weitere Gründe gegen das schwarz-rote Finanzpaket.
Überhaupt braucht es auch Reformen, Strukturreformen, gerade im Hinblick auf unsere Kommunen, dass hier Kommunen auch finanziell entlastet werden. Und solche Strukturreformen vermissen wir bis jetzt in der ganzen Diskussion in Berlin.
Tatsächlich können die Freien Wähler die schwarz-roten Pläne zur Lockerung der Schuldenbremse mit ihrem Nein blockieren. Über das Vorhaben muss nämlich nicht nur der Bundestag abstimmen, sondern auch der Bundesrat. Wenn die Freien Wähler als Koalitionspartner der CSU in Bayern nicht zustimmen wollen, muss sich Bayern dort enthalten. Dann wird die für eine Grundgesetzänderung nötige Zweidrittelmehrheit wohl nicht erreicht. Bei der CSU ist man irritiert. Fraktionschef Klaus Holitschek warnt den Koalitionspartner.
Allerdings muss man sich schon seiner staatspolitischen Verantwortung gerecht werden. Und das heißt, wenn das scheitert, dann ist es auch ein Schaden für die Kommunen in Bayern. Und das wollen doch die Freien Wähler sicherlich nicht, die sich ja auch als Kommunalpartei bezeichnen.
Das Knirschen zwischen CSU und Freien Wählern in Bayern ist nichts Neues. Seit dem Scheitern der Freien Wähler bei der Bundestagswahl ist der Ton aber besonders eisig. Am politischen Aschermittwoch zum Beispiel warf Aiwanger der Union wegen der geplanten Lockerung der Schuldenbremse Wählertäuschung vor.
Das ist die Glaubwürdigkeit eines Heiratsschwindlers, meine Damen und Herren.
Söder spottete da in Richtung Aiwanger, er habe keine Lust mehr, bundespolitisches Gequake von Leuten zu hören, die null Ahnung von der Sache hätten. Das Fass zum Überlaufen hat aber vielleicht eine Bemerkung Söders in der ARD gebracht. In der Sendung Karin Mioska wurde er Sonntagabend gefragt, ob denn der Koalitionspartner, die Freien Wähler, der Lockerung der Schuldenbremse zustimmen würden.
Ich bin sicher, dass es an Bayern nicht scheitern wird. Im Gegenteil, stellen Sie mal vor, da sind Milliardenbeträge für die bayerischen Kommunen dabei. Wer würde im Jahr vor der bayerischen Kommunalwahl den Kommunen quasi eine der wichtigsten Instrumente aus der Hand nehmen?
Das Nein der Freien Wähler scheint nicht in Stein gemeißelt. Aiwanger gibt Verhandlungsbereitschaft zu erkennen.
Aus heutiger Sicht, so wie das Papier jetzt vorliegt, nein. Ich betone aus heutiger Sicht, wer weiß, was noch alles an anderen Themen kommt, die das vielleicht deutlich ändern.
In den nächsten Tagen wollen CSU und Freie Wähler intensive Gespräche führen. Die Regierungskoalition in Bayern sei trotz der Unstimmigkeiten aber nicht in Gefahr, gibt sich CSU-Fraktionschef Holitschek gelassen.
Astrid Halder aus München. Ab heute Abend lautet die Formel 16 mal 16. In 16 Arbeitsgruppen à 16 Personen treffen sich CDU, CSU und SPD in Berlin zu ihren Koalitionsverhandlungen. Wieder schreibt man über Wochen auf viele Seiten Papier, was man sich für die kommenden Jahre gemeinsam vornimmt. Auch wenn gerade die auslaufende Legislaturperiode gezeigt hat, wie schnell solche frommen Wunschzettel im heißen weltpolitischen Klima vergilben können. Und obwohl noch keine Mehrheit für die finanzpolitische Architektur der Koalitionsverhandler in Sicht ist. Christina Nagel über den Modus der Verhandlungen.
256 Politikerinnen und Politiker aus Bund, Ländern und dem Europaparlament sind bei den Beratungen über einen möglichen Koalitionsvertrag dabei. Eine Menge Leute, die sich bei vielen strittigen Themen, von der Migration über das Bürgergeld bis zur Rente, zumindest auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen müssen. Und das schneller als sonst üblich. In nur 10 Tagen sollen die 16 Arbeitsgruppen Ergebnisse vorlegen. Damit das klappt, gibt es für die Beteiligten eine Handreichung, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Feinsäuberlich wird aufgelistet, was wie zu laufen hat. Von der Kernverhandlungszeit über das Catering bis zum Format der Texte, die verfasst werden. Kalibri, Schriftgröße 11, Zeilenabstand 1,5. Durchstechereien aus den laufenden Verhandlungen soll es natürlich nicht geben, übrigens auch keine Selfies. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen landen am Ende bei einem Gremium, in dem auch die Entscheidungsträger sitzen, unter ihnen die Parteichefs Friedrich Merz, Markus Söder, Saskia Esken und Lars Klingbeil. Der Koalitionsvertrag soll möglichst kurz und knapp gehalten werden. Zentral dürfte der Finanzierungscheck am Ende der Verhandlungen sein. Hier hängt viel davon ab, ob der Bundestag den Weg für Grundgesetzänderungen freimacht und es so der neuen Regierung ermöglicht, deutlich mehr Schulden zu machen. Sollten sich die Verhandlerteams auf die Grundlagen eines Regierungsprogramms, das rechtlich übrigens nicht bindend ist, verständigen, sind zu guter Letzt die Parteien am Zug. Bei der Union müssen bestimmte Gremien zustimmen, die SPD will auch ihre Mitglieder befragen. Ziel der Union ist es, dass noch vor Ostern eine neue Regierung steht und sich CDU-Chef Friedrich Merz zum Kanzler wählen lassen kann.
Im kanadischen Charlevoix sitzen die Außenminister der G7-Staaten um einen Tisch. Aber was eint sie noch und was trennt sie? Kann US-Außenminister Rubio seinen Kolleginnen und Kollegen erklären, was die USA mit der Ukraine und Russland vorhaben und was sie tun werden, wenn der Anlauf für eine Waffenruhe an russischer Ablehnung scheitert? Das Auftaktabendessen gestern Abend verlief wohl harmonisch, aber da war Rubio auch nicht dabei. Die meisten der 7 großen Industriestaaten stecken ja ohnehin in von den USA entfesselten Handelskriegen. Für die deutsche Außenministerin Baerbock ist es auch ein Abschiedstermin. Gabor Hallas berichtet aus Kanada.
Es braucht nicht immer Worte, manchmal sagen Bilder viel mehr. So ist es in der Politik, erst recht in der Diplomatie. Als die deutsche Außenministerin zum Gruppenfoto kommt, strahlt die Wintersonne. Es ist bitterkalt, -8 Grad.
Die Gesprächstemperatur entspricht nicht der Außentemperatur in diesem winterlichen Kanada.
Doch trifft das auf alle in der Runde der 7 zu? Wer posiert da für die Kameras? Noch die G7 oder sind es nur noch die G6? Neben Annalena Baerbock steht Marco Rubio, der Neue aus Washington. Doch die Nähe täuscht. Das Foto ist eher eine Pflichtübung. Es stellen sich viele Fragen an den Neuen in Washington. Nur Marco Rubio beantwortet sie nicht. G7 ist eine Chance, in kleiner Runde auf engen Raum zu sprechen. Im Schnee haben die Gastgeber kleine Feuerstellen aufgebaut. Doch manche Gesprächskanäle scheinen eher verstummt.
In der Kälte auch schöne Zusammenkünfte draußen haben zu können. Leider konnten nicht alle der Teilnehmer daran mit teilnehmen. Zum Glück waren wir noch pünktlich da.
Die große Frage auch hier in Kanada, kann es Frieden in der Ukraine geben oder zumindest eine Waffenruhe? US-Außenminister Rubio hatte kurz vor dem Gipfel verkündet, die Militärhilfen für die Ukraine wieder aufzunehmen. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag einer Waffenruhe für 30 Tage. Annalena Baerbock sagt, man könne Russland unter Putin nicht trauen.
Was bringt eine Feuerpause, was bringt ein Waffenstillstand, der dann nach 2 oder 4 Jahren zu noch mehr Leid, zu noch mehr Zerstörung, zu noch mehr Krieg in Europa führen würde?
An Krisen in der Welt mangelt es nicht.
We have a lot of bread on our plate.
Zitiert die kanadische Außenministerin Melanie Joly ein Sprichwort. Was heißt, es gibt unglaublich viel zu tun, unglaublich viele Krisen beschäftigen die Welt.
So, of course, peace and stability is on the top of our agenda. And I look forward to discussing how we can continue to support Ukraine in the face of Russia's illegal aggression.
Frieden, Stabilität, die Ukraine unterstützen gegen den Aggressor. Das ist ganz sicher nicht die Sprache, die sich der US-Außenminister gewünscht hatte. Der hatte gefordert, weniger russlandfeindlich zu formulieren. Gut möglich, dass sich die G7 hier in Kanada nicht auf eine Erklärung einigen. Aber es geht diesmal eher um die Symbole. In Kanada ist Wut zu spüren über die Idee des US-Präsidenten, das Land zum 51. Bundesstaat zu machen. Annalena Baerbock spricht über einen Spot aus dem Internet, den sie gesehen hat, und stellt sich hier ganz offen auf eine Seite.
Hier wieder in Kanada zu sein, bei meiner nicht nur sehr geschätzten, sondern mittlerweile Freundin der kanadischen Außenministerin Melanie Joly, die jeden Tag deutlich macht, auch in den strittigen Themen mit dem Nachbarland USA, was für ein starkes und selbstbewusstes Land Kanada ist.
Und dann sind da wieder die Bilder. Baerbock trägt heute weiß. Sie zeigt sich auf dem Balkon des Hotels mit Kaja Kallas, der EU-Chefdiplomatin. Die trägt rot. Rot und weiß, das sind die Farben Kanadas. Kein Zufall. Ein Selfie der beiden Politikerinnen landet im Netz.
Von den USA militärisch oder technisch abhängig zu sein, schien lange kein Problem. Man war ja befreundet und in einer politischen Wertegemeinschaft und natürlich in der NATO. Das ist man noch, aber im Umgang Trumps mit der Ukraine war zuletzt das Prinzip Stecker raus, bis die Regierung dort spurt. Dann Stecker wieder rein. Aber natürlich auf Widerruf. Da ging es neben Waffen auch um Satelliteninformationen und das Starlink-Internet von Elon Musk. Was wäre eigentlich, wenn die USA ihre Satellitendienste für ganz Europa einstellen würden? Karl Urban hat sich damit befasst, wie gut Europa in Sachen Satellitendienste aufgestellt ist.
They really gave a lot.
Die Europäer, sie hätten wirklich viel gegeben, sagt Volodymyr Zelensky am 28. Februar im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump ist dagegen der Meinung, die USA hätten schon zu viel getan, stoppte zwischenzeitliche Militärhilfen und entzog den Ukrainern den Zugriff auf hochaufgelöste Satellitenbilder. Die Abschaltung von Starlink stand ebenfalls im Raum. Ein Netzwerk aus über 7000 Satelliten in der Hand des Regierungsberaters Elon Musk. Auch für den Rest Europas ist allein diese Drohung ein großes Problem, sagt Ulrike Franke vom Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen in Paris.
Die Fähigkeit, Daten über Satellit zu übertragen, ist ganz zentral geworden in den heutigen Kriegen.
Nicht nur beim Steuern von Drohnen in Echtzeit sind diese Satelliten hilfreich. Solange ein Land freigeschaltet ist, kann man sich dort mit einer pizzagroßen Antenne von überall mit dem Internet verbinden. Und das helfe besonders in Krisenfällen.
Die Fähigkeiten von SpaceX und Starlink gehen da weit über alles hinaus, was die Staaten können. Und auch zahlenmäßig hat eben SpaceX eine Zahl an Satelliten im All, die das übertrifft, was Staaten machen.
Existierende Alternativen zu Starlink, das zum Unternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk gehört, sind deutlich schlechter. Die Bundeswehr und andere europäische Streitkräfte nutzen für ihre Auslandseinsätze sogenannte geostationäre Kommunikationssatelliten. Die fliegen über 36.000 Kilometer hoch. Die Verbindung zu ihnen ist träge. Die Europäische Union kündigte daher zuletzt ein eigenes Projekt für schnelles Satelliteninternet an.
Secure connectivity is imperative.
Knapp 300 Satelliten sollen für das Projekt namens IRIS² gestartet werden. 6,5 Milliarden Euro möchte die EU dafür ausgeben. 4 weitere Milliarden sollen aus der Industrie kommen. IRIS² soll schnelles Internet für Privatpersonen, Behörden und die europäischen Streitkräfte anbieten. Der Haken: Bis alle Satelliten gestartet sind, dauert es noch mindestens 5 Jahre. Italiens Premierministerin Giorgia Meloni ist besonders ungeduldig und verhandelt für ihre Streitkräfte bereits mit SpaceX über einen Zugang zum Starlink-Netzwerk. Ulrike Franke vom Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen ist sich sicher, solche Deals sind ein zweischneidiges Schwert.
Man ist hier eben abhängig von Fähigkeiten von einem Unternehmen unter Führung eines Mannes, wo man sich eben als Europa fragen muss, inwieweit man sich einfach darauf verlassen kann, dass diese Firma und dieser Mensch bereit ist, hier Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, wenn sie denn gebraucht werden.
Das heißt, Europa sollte auch beim Satelliteninternet möglichst schnell unabhängig werden.
Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Donnerstag.